Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Ansage ist ziemlich klar. Konkrete, realistische Pläne sollen die Staaten vorlegen, wenn sie am Montag zusammenkommen in New York beim UNO-Klimagipfel. Das hat UNO-Generalsekretär Guterres gefordert und das geht natürlich auch an die Adresse der Bundeskanzlerin. Angela Merkel fliegt Anfang der Woche nach New York. Mit in der Maschine sitzen wird mein heutiger Gast Ralf Bollmann, Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Bollmann, wird Angela Merkel liefern können, wenn wir das mal als Maßstab nehmen, konkret und realistisch? Die Entscheidung, Sie haben es gesagt, fällt ja letztlich erst am Freitag im Klimakabinett.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die sich jetzt alle stellen. Vorab muss man, glaube ich, sehen, Deutschland steht bisher ja eher schlecht da. Wir haben ja von uns immer das Selbstbild, wir sind die größten Umweltschützer des Planeten. Wenn Sie mal den CO2-Ausstoß pro Kopf sich anschauen, haben wir ungefähr doppelt so viel wie Großbritannien oder Frankreich oder Italien. Gut, Frankreich hat die Atomkraft, Großbritannien aber zum Beispiel hat einen sehr ambitionierten Klimaschutzplan, der auch schon mit CO2-Bepreisung seit längerem arbeitet.
Mhm. Aber gleichzeitig auch eine massive Deindustrialisierung in den 80er Jahren.
Ja klar, also man muss natürlich auch die Ursachen sehen, das ist schon richtig, Export spielt eine Rolle, weil die Dinge ja da sozusagen angerechnet werden, wo sie produziert werden, nicht wo sie verbraucht werden. Natürlich gibt es Faktoren, die vielleicht auch sozusagen in der Berechnung dann liegen oder vielleicht auch unfair sind. Aber Tatsache ist, wir stehen schlecht da, vor allem auch in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Das, was am Freitag kommt, wird, glaube ich, Fortschritte bringen. Aber es wird sicher, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt haben, wo ja durch Fridays for Future und andere Dinge die Erwartungen sehr hochgeschraubt sind, wird es sehr, sehr viele Leute enttäuschen. Und es wird ein Programm sein, glaube ich, durch diese vielen, vielen Förderprogramme. Es ist ja im Gespräch zum Beispiel 8.000 Euro Kaufprämie für Elektroautos, muss man sich mal vorstellen. Bei einem Auto von 30.000 Euro bekommt man dann quasi mehr als ein Viertel vom Staat dazu. Also wo einfach die Kosten pro Tonne eingespartem CO2 unglaublich teuer sind. Und das wird, wenn man jetzt in diesen UN-Dimensionen denkt, damit auf jeden Fall ein Programm sein, was nicht als Vorbild für die Welt taugt. Weil diese Art von sauteurer Förderpolitik, hätte ich jetzt beinahe gesagt, werden sich andere Länder nicht leisten können, ärmere Länder.
Wir müssen gleich mal darüber sprechen, ob es Alternativen zu diesem Weg gäbe. Aber weil Sie gerade gesagt haben, wir stehen schlecht da. Das ist ja dann auch letztendlich eine politische Verantwortung. Und wir haben eine Person, die Bundeskanzlerin, die ja in unglaublich langer politischer Verantwortung ist, wenn wir nur die 14 Jahre Kanzlerschaft nehmen. Aber wir können ja auch die Zeit als Umweltministerin in den 90er Jahren dazu zählen. Da kommt einiges zusammen. Und jetzt hat meine Redakteurin hier für uns was vorbereitet. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber Stichwort Klimakanzlerin. Wir haben jetzt eine originale Aussage von Angela Merkel. Und wir hören sie mal, dann dürfen wir mal raten, von wann sie ist.
Wir werden in dieser Phase bis 2020 den Beweis erbringen müssen, und wir wollen das auch, dass Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnt werden können und Strategien entwickeln werden können, die sowohl Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze möglich machen, als auch einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt ermöglichen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen.
Sagt Angela Merkel. Und jetzt, haben Sie eine Ahnung, wann das gewesen sein könnte, in welcher Funktion?
Viele Möglichkeiten. Könnte Umweltministerin gewesen sein, könnte auch Atomausstieg gewesen sein. Es gab ja viele solcher Situationen.
Ich sehe gerade, wie Katja Barton, die Redakteurin, hier in der Regie den Kopf schüttelt. Die ist nämlich diejenige, die uns das reingestellt hat. Ich habe auch keine Ahnung. Ich vermute mal, weil sie noch so hoffnungsvoll mit Blick auf 2020 schaut, dass es ein bisschen zurückliegen muss. Denn diese Marke, die wird ja gerissen. Vielleicht Anfang ihrer Kanzlerschaft, 2005, Katja? Ich höre, also 2007 die Regierungserklärung, die sie da abgegeben hat, zu nämlichem Thema.
Zu Heiligendamm, ihr großer Auftritt als Klimakanzlerin.
Genau. Ja. Damals die Klimakanzlerin. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich, wie muss man darauf zurückschauen? Sind wir damals einem Etikett auch aufgesessen, das sich dann politisch nicht erfüllt hat? Ja. Oder sind da auch Dinge passiert, die wir heute vielleicht nicht wertschätzen?
Also es gibt, was für Merkel nicht ganz untypisch ist, da so eine gewisse Diskrepanz, würde ich auf jeden Fall sagen, zwischen Erkenntnis und Umsetzung. Also sie hat schon, das hat glaube ich auch mit ihrer naturwissenschaftlichen Vorbildung zu tun, dass sie schon zu den ersten Politikerinnen und Politikern in Deutschland gehörte, die das Thema voll auf dem Schirm hatten. Und 1995 kurz nach ihrem Amtsantritt als Umweltministerin hat sie ja diese große Klimakonferenz in Berlin organisiert und die hat zu einem Erfolg geführt. Im Grunde geht diese ganze internationale Klimaschutzpolitik, die wir haben mit diesen Reduktionszielen und so weiter und so fort, auf diese Berliner Konferenz von ihr zurück. Dann hatte sie, Heiligendamm haben wir schon drüber gesprochen, eben diese großen Auftritte als Klimakanzlerin. Auf der anderen Seite hat sie natürlich das Problem, dass Deutschland extrem stark abhängig ist von einer Branche, die zumindest so wie sie jetzt aufgestellt ist, das Klima extrem stark schädigt, nämlich der Automobilindustrie. Und das ist nicht trivial. Also ich finde auch diese Vorwürfe, Bundesregierung macht immer nur Lobbyismus für die Autos, auch ein bisschen schwierig, weil es nun mal die Leitbranche ist, von der dieses Land abhängt und weil sie auch immer das Problem hatte. Ich glaube, dass es gar nicht in erster Linie bei der Politik liegt, dass die Autofirmen selbst halt auch sehr lange Zeit sehr schwer dazu zu bewegen waren, einzusehen, dass ihr Geschäftsmodell irgendwie in der Krise ist. Im Grunde kam das dann von außen, weil die Chinesen zum Beispiel jetzt so massiv auf Elektroauto umsteigen und für viele der deutschen Autoproduzenten ja China inzwischen eine überragende Bedeutung hat. Sie dürfen ja nicht nur die Zahl der verkauften Autos anschauen, sondern wenn sie schauen, wo die Gewinne gemacht werden, dann ist das in erster Linie in China.
Jetzt haben Sie diese Frage eigentlich mit in diesen Tag gegeben, anfangs mit der Frage, wie günstig kann man denn dann Klimaschutz betreiben? Ich habe Sie richtig verstanden, Sie sagen, so wie es jetzt angedacht ist, dass diese vielen Maßnahmen, die da zur Diskussion stehen, dass das eigentlich sehr teuer wird. Ist das der Preis, den man zahlen muss, wenn man als Industrienation, als Autonation Klimaschutz betreiben will oder gäbe es günstigere
Wege? Ja, naja, der Staat macht es sich sehr teuer, damit in der Hoffnung, dass es für die Bürger dann relativ günstig wird, weil man ja keine Wähler vergrauen will.
Ja gut, aber ich meine, glaube, der Staat sind natürlich wir Bürger.
Ja, am Ende, am Ende. Gut, ja. Im Moment knüpfen sich ja noch andere Diskussionen dran, was den Staatshaushalt betrifft. Nein, aber ich glaube schon, dass so eine Form von Emissionshandel, wo man ganz strikt sagt, wo müssen wir eigentlich hin, nach Möglichkeit weltweit, aber erstmal Deutschland und Europa, mit unseren Reduktionszielen, wie viel CO2 darf im nächsten Jahr noch emittiert werden, diese Emissionsrechte schmeißen wir auf den Markt und dann werden die gehandelt und dann sind sozusagen die einzelnen Branchen selber in der Pflicht, das einzuhalten, beziehungsweise haben ja dann dadurch, dass die Zertifikate teurer werden, auch den ökonomischen Druck.
Okay,
aber das traut man sich halt so in der glasklaren Form nicht. Jetzt schon wieder von Maximalpreisen und so die Rede, weil man eben Angst hat, dass das Ganze dann für die Bürger zu teuer wird.
Für die Bürger aber natürlich auch die Wirtschaft möglicherweise so schnell vor Herausforderungen stellt, dass man dann eine Industrie und einen Autostandort Deutschland kaputt machen würde. Also wenn wir wirklich eine realistisch hohe CO2-Bepreisung hätten, dann müssen wir gar nicht über Kohleausstieg 2038 reden, dann würde der wahrscheinlich früh in den 20ern passieren. Gleiches bei der Automobilindustrie, da würde kein dicker SUV mehr letztendlich vom Markt kommen. Also insofern ist diese Zurückhaltung der Politik ja eigentlich in dem Sinne, was Sie beschrieben haben, eine Industrienation rüberzuführen.
Ja, klar. Und wie gesagt, das kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Und das andere ist, dass diese Preissignale ja auch sehr unterschiedlich wirken. Also bei den Autos gibt es ja zum Beispiel schon Studien dafür, dass frühere Maßnahmen wie Ökosteuer 98, 99 und der Rot-Grün nicht dazu geführt haben, dass die Leute weniger getankt haben und weniger gefahren sind, sodass man möglicherweise in einzelnen Bereichen dann doch zu sowas wie Verboten auch kommen muss, dass man sagt, ab einem bestimmten Jahr sind bestimmte veraltete Technologien nicht mehr zulässig. Wäre zumindest billiger, als die Leute mit teuren Förderprogrammen zum Umstieg zu bewegen.
Ralf Bollmann im Deutschlandfunk Kultur.